Hallo und herzlich willkommen im Davenport. Wir gehen heute mit euch auf eine Zeitreise, denn wir besprechen die Folge 10 der Staffel 3 nach IMDb-Reihenfolge oder Folge 9 nach der deutschen Ausstrahlungsreihenfolge oder Folge 11 auf der DVD. Also wie gesagt, wir haben immer wieder eine kleine Verwirrung. Ja, und die Zeitreise mache ich nicht allein, denn die mache ich mit Patrick. Hallo Patrick.
Hallo Sabine, schöne Grüße aus dem Jahr 1962. Ich weiß nicht, wie man sich in Deutschland damals gegrüßt hat. Guten Tag wahrscheinlich.
Guten Tag.
Und zu den Hut lüften.
Ja, und im Englischen hieß die Folge nicht Time Travel, sondern Second Chance. Und nicht Second Chance, sondern Third Chance. Also zum dritten Mal dabei ist ein ganz lieber Gast, der Frank. Hallo Frank.
Hallo, ich grüße euch. Danke, dass ich immer da sein darf.
Sehr gern, ja. Und der junge Frank übrigens.
Der junge Frank.
Schöne Grüße an den alten Frank an dieser Stelle.
Da gab es schon Verwirrung und üble genau. Nachrede.
Ja, und wir hatten etwas Feedback, was ich leider in der letzten Folge unterschlagen hatte, was ich aber gerne bringen möchte. Zum einen gab es positives Feedback zu den Folgen mit Gregor, was hauptsächlich Grüße an Gregor waren, die wir natürlich weitergereicht haben. Und dann haben wir noch akustisches Feedback von Nils bekommen.
Ja, nicht
zu zu unseren Fragen zu Admirälen und
Alkohol.
Ob es
zu Admirälen und Alkohol.
Ob es auch einen Tod gab bei der Bundesmarine.
Das waren die schlimmsten, oder?
Ja, das hören wir uns jetzt einfach mal an, würde ich sagen.
Moin allerseits und hallo liebes Darwin-Pod-Team. Da ist schon ein wenig Zeit ins Lande gezogen, aber ich habe euch gehört. Ihr habt nach mir gerufen und es ging einmal, das ist jetzt schon ganz lange her, ich hatte ganz viel zu tun, aber wie gesagt, es ging einmal um Admiral und General. Ein Admiral ist exakt das gleiche wie ein General. Das habt ihr schon selber gedacht. Das ist ein uralter Ausdruck, wenn ich meine, kam der aus dem Arabischen. Aber das ist halt Tradition, dass in den meisten Marinen der Welt dieser Titel genutzt wird, beziehungsweise dieser Dienstgrad Admiral. Also ist exakt das gleiche. Dann hattet ihr gefragt, trinken bei der Marine. Ich kann nur von mir selber berichten. Wenn ich mit zum Beispiel den Schnellbooten oder den Begleitbooten unterwegs war, war das schon so, dass relativ häufig ein Grund gefunden worden ist, warum man trinken kann oder muss. Ich muss jetzt dazu sagen, das galt hauptsächlich für diejenigen, die dienstfrei hatten. Meistens. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Also, es wurde grundsätzlich eigentlich nicht getrunken, wenn wir im Dienst waren. Das bedeutet, wenn wir auf See gefahren sind, gab es Kaffee, Cola etc., tralala, Wasser. Aber es gab so gewisse Begebenheiten, wo vielleicht doch das ein oder andere Bier getrunken ist. Eine so eine Geschichte war zum Beispiel das Ankerbier. Dann wurde geankert, dann war klar, Übungen sind beendet. Als ich zur See gefahren bin, gab es keine großartigen Gefahren. Das heißt also von außerhalb, nicht, dass irgendwas aus dem Osten kommen könnte oder so. Aber wie gesagt, wenn geankert wurde, dann wurde schon mal ein Bierchen getrunken. Dann gibt es das sogenannte Sundowner-Bier. Wenn die Sonne runtergeht, kann man Bier trinken. Ich habe es tatsächlich nur einmal erlebt, dass wirklich zu diesem Zeitpunkt alle ein Bier getrunken haben. Weil im Regelfall ist dann einfach vielleicht noch eine Übung am Laufen. Und dann können natürlich diejenigen, die an der Übung noch am Arbeiten sind, gar nicht trinken. Das geht also nicht. Wenn alle dienstfrei hatten, dann soll es schon so gewesen sein, dass das ein oder andere Bier oder die ein oder andere Spirituose getrunken worden ist, das schon. Aber nicht, dass es irgendwie großartig getrunken wurde, wenn Dienst war. Also das heißt, es standen keine Alkoholiker während des Dienstes irgendwo rum. Das gab es nicht. Genau. Und zu eurer letzten Folge war das, glaube ich, Equilibrium, woran ich denken musste, an einen kongenialen Film mit Christian Bale, nämlich Equilibrium. Das war meine 3,50 Mark und wie gesagt, ich höre euch, aber ich habe wirklich eine Menge zu tun gerade. Aber ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen die Fragen, die da waren, noch beantworten. Sollte nochmal was sein? Ich versuche beim nächsten Mal schneller zu sein. Alles Liebe euch. Bis bald.
Ja, vielen Dank. Danke schön. Super.
Ich bin auf jeden Fall beruhigt, dass während des Dienstes nicht getrunken wird bei der Bundeswehr.
Also das Anlegerbier kennen wir auch vom Segeln und so.
Ah ja, ach stimmt, du segelst so ein bisschen, ne?
Also hobbymäßig, ja,
mit einer Freundin. Ich war einmal in Italien segeln, so rund um die Insel Elba, mit einer Truppe Kulturwissenschaftler. Ich bin da so reingeraten, weil ich die Segelreise gewonnen hatte. Und da gab es Krabbe statt Bier. Und da gab es den Ableger, den Hainuner. Es gab einen Krabbe, wenn man die gute Wende gefahren sind. Es gab auch das Anlegerbier. Ja. Ja, ein Anlegerkrabbe. Es gab den Hafenkrabbe. Es gab den Ankerkrabbe. Also da floss reichlich Rotwein und Krabbe.
Kulturwissenschaft, so.
Auf einmal mehr Seegang auch danach.
Mhm. Ja. Oh, war eine tolle Zeit.
Ja, Zeit ist das Stichwort hier, ne?
Ja, die tolle Zeit haben wir auch heute, ne? Und die Zeit, wann die Folge ausgestrahlt wurde, war am 27.12.95 auf NBC und ein Jahr später am 22.12.96 auf RTL. Regie führte Frederick King Keller, also King Keller ist schon ein cooler Name. Und er ist hauptsächlich Regisseur und Produzent von Pretender, also sowohl von der Serie, da hat er Regie geführt und produziert, als auch bei den Filmen. Und dann hatte er noch so ein paar andere Filme, My Dark Lady und Spiel ums Leben von 84, die jetzt mir nicht so wirklich was gesagt haben. Ja, und beim Drehbuch haben wir alte Bekannte, da haben wir wieder Carlton Eastlake, der ja auch Produzent ist, und Naren Chakar, also unseren Showrunner. Und dieses Duo hatten wir zuletzt bei Spindrift. Sodass wir eigentlich gleich zu den Gaststars kommen können. Da haben wir Terence Knox als Commander Michael Van Camp. Und er ist Schauspieler bekannt als seine Rolle Peter White bei Chefarzt Dr. Westphal. Das war ja so eine Krankenhausserie in den 80ern in Amerika, die sehr berühmt war. Und dann war er noch dabei in Nam, Dienst in Vietnam. Da war er Sergeant Clay Sieg Anderson. Und er war auch in einer Folge Pretender dabei. Daher kannte er vielleicht den Regisseur schon. Und seine Tochter Christine Van Camp ist Brittany Murphy. Und sie hat bei Clueless mitgespielt, Voll verheiratet, Durchgeknallt, also alles so Teenie-Film.
Auch aus der Zeit, ne?
Ja. So, aber auch bei 8 Mile, den Eminem-Film, und bei Happy Feet, also das ist so ein Pinguin-Trickfilm, wo die Pinguine dann auch auf dem Eis tanzen und singen. Der ist eigentlich ganz süß.
Ja, total.
Und sie waren so einer Disney-Club 90er-Jahre-Band, so Blessed with Soul. Ich habe ein bisschen gesucht, ob ich irgendwas gefunden habe. Ich habe nur ein ganz schreckliches YouTube-Video gefunden, wo sie in einer Mall so tanzen und singen und so ein bisschen pseudomäßig rappen. Also war nicht so der Hit. Aber der tollste Fun-Fact war, sie war das Highschool-Prom-Date von Jonathan Brandis.
Ach.
Im Nachhinein schon ein bisschen tragisch irgendwie.
Ja. Also, ich weiß nicht, ob sie das vorher hatten oder ob dann jetzt danach, nach der Folge, sie dann das zum Abschluss beigegangen sind, aber ist schon cool. Ja, und dann haben wir noch dabei Karen E. Fraction als Dr. Perry. Die kommt ja immer mal wieder jetzt in Staffel 3, aber gehört nicht so zum regulären Cast. Und dann haben wir noch dabei Lee Dawson, der Ross spielt. Und der war schon mal dabei in unserer Folge, die uns immer wieder verfolgt, Symphony for the Deep.
Ja, von der kommt man nicht los, ja.
Nee, und da war ein nicht genannter Lab-Tech, also irgend so ein Labortechniker, den okay. Wir da schon im Hintergrund gesehen haben. Also, dass Schauspieler recycelt werden in Staffel 3, das hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal.
Ich glaube, die Frau Fraction war auch schon irgendwo dabei in der Staffel 2.
Ja, stimmt. Das
habe ich grob im Hintergrund oder im Hinterkopf.
Und dann hier die Freundin von Brodys Mutter, die war ja auch in ganz vielen verschiedenen Rollen jetzt schon. Also da kommen Leute immer wieder.
Das würdest du heute nicht mehr bringen, ne? Das machen wir nicht mehr.
Sag nur DS9, ne? Wo ein Mann irgendwie 15 Rollen gespielt hat oder so. Ne?
War Huhn der 3., 4., 5., 6., 7. Und wir haben auch eine Televisionsvorschau wieder zu der Folge. Und jetzt kommt dein Einsatz, Patrick.
Durch einen Riss im Raumzeitkontinuum gelangt die Sequest zurück ins Jahr 1962. Direkt zwischen die Fronten amerikanischer und sowjetischer Flottenverbände, die sich in der Kuba-Krise gegenüberstehen. Das stimmt.
Das stimmt.
Haben sie richtig gemacht.
So, dass wir ja auch eigentlich gleich mal eintauchen können in die Handlung. Und so zur Einstimmung habe ich mal so ein bisschen herausgesucht, was so 62 los war, weil da haben wir alle nicht gelebt. So viel kann ich verraten. Ja, also wie gesagt, wir sind im Höhepunkt des Kalten Krieges, die Kuba-Krise im Oktober, wo sich halt wirklich amerikanische und sowjetische Boote und U-Boote gegenüberstanden. Alles ausgelöst dadurch, dass hier Atomraketen auf Kuba stationiert werden sollten und die ja dann in sehr naher Reichweite gewesen wären zu Amerika.
Genau, für die jüngeren ZuhörerInnen, Kuba war quasi sowjetischer Alliierter.
Ein sozialistischer Bruderstaat.
Ah ja, stimmt, so hast du das gelernt.
Ja, und auch eine Geschichte von damals ist, dass einer der Offiziere, Wassili Alexandrowitsch Archipow, sich weigerte, einen Befehl auszuführen von Moskau, in den Torpedo mit einem Atomsprengkopf abzufeuern, der dann wirklich den Atomkrieg ausgelöst hätte. Und ich glaube, auf diese Geschichte spielen sie hier auch so ein bisschen in der Folge an. Ja, was war in Deutschland los? Im Zusammenhang mit der Spiegel-Affäre erklärt Franz Josef Strauß seinen Rücktritt als Verteidigungsminister. Marilyn Monroe hat das Happy Birthday-Lied für John F. Kennedy gesungen und ist leider kurz danach gestorben.
Das hat übrigens keinen Zusammenhang.
Ja. Das will ich nicht. Ja. Ja, in München war richtig was los, weil da gab es in Schwabing, ein Stadtteil von München, die Schwabinger Krawalle, wo es zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei gab.
Ja, die 60er, ne?
Ja. Die 60er, ja. Mhm. Und die 60er, da gab es auch noch da gab es auch noch Straßenfeger, weil da lief vom 3. bis 17. Januar das sechsteilige Fernsehspiel Das Halstuch und das war an 6 Tagen hintereinander und da ist wirklich das öffentliche Leben zum Erliegen gekommen und Leute haben Nachtschichten geschwänzt, um da weiterzugucken und da mussten Fabriken echt die Schichten ausfallen, die Produktion eingestellt werden, weil wirklich alle vor dem Fernseher saßen. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, dass es wirklich sowas gibt.
Das würde heute gestreamt werden.
Ja. Ja. So, die Beatles haben ihre erste Single Love Me Do aufgenommen und die Rolling Stones hatten ihren ersten Auftritt im Marquee Club in London, also am 12. Juli. Das gilt auch als Gründungsdatum der Rolling Stones. So, dass wir auch so ein bisschen rockmusiktechnisch so ein bisschen eingenottet sind, wo wir sind.
War nicht in einer der Folge noch irgendwo das letzte Konzert der Stones, dass wir noch unterwegs sein sollten? Irgendwo war da doch, glaube ich.
Ja, das war als die Raketen, wo Bridger gegen die Bridger-KI antreten muss. Da haben die das am Anfang.
Da waren die auch noch unterwegs.
In so einem Beobachtungsraum haben die sich darüber unterhalten, genau.
Ja, und bevor wir dahin kommen, starten wir unter Wasser und wir sehen Hudson, der auch in der Zukunft nicht vor Papierkram gefeilt ist, weil er sitzt ja an seinem großen Konferenztisch mit wirklich tausenden Papieren und schreibt da und macht Notizen und füllt irgendwelche Bestellungen aus oder Berichte, keine Ahnung. Und aber die Tür steht offen, sodass er noch mitkriegt, was so passiert und Piccolo läuft vorbei und den ruft er dann erstmal zu sich. Der denkt, jetzt kriegt er gleich wieder einen Rüffel oder irgendwas. Und er fragt ihn, was für einen Tag wir haben. Und er sagt, 28. Oktober 2032. Und wir erfahren, Tony hat Geburtstag. Also Tonys Geburtstag ist der 28. Oktober. Und er bekommt von Hudson ein Buch geschenkt. Und diesmal nicht irgendein Kriegsbuch oder eine Tapferkeitsmedaille oder irgendwas, sondern eine Autobiografie über Elvis. Also fand ich richtig cool, weil er hat sich ja richtig Gedanken gemacht, was er mag, was für Musik er mag, dass es sowas zu ihm passt und dass es halt wirklich ein persönliches Geschenk ist. Also fand ich echt toll.
Ja, ist direkt rührend eigentlich. Zumal die beiden ja so ein bisschen ein Verhältnis aufbauen allmählich wie Lucas und Butcher in den vorherigen Staffeln.
Ja, doch spannend, dass der so eine Politik der offenen Tür da hat. Ne? Also ernsthaft, ne? Du könntest ja auch zumachen, aber Das sagt ja was über einen Chef, wenn der da einfach die Tür auflässt und man da so rein kann.
Ist es denn sein Raum oder ist das also seine Kabine oder?
Das ist dieser Kartenraum, wo die.
Besprechungsraum.
Ja, ne? Aber auch der dazu machen können.
Vielleicht hat er auch sowas wie Sprechstunden oder so.
Stimmt, genau. Aber wie Piccolo da dann sagt, Is anything wrong, sir? You were born. Ich finde, der hat einen coolen Humor. Also, das ist schon nett.
Und es ist ja auch cool, wer sich jetzt so um die Crew kümmert, weil am Anfang war ja so der verbiesterte Hardliner hier so, wir machen ja alles strikt nach Militär und dieser Kuschelkurs unter Pritscher, der war einmal, der ist nicht mehr. Aber er kümmert sich ja doch, also besonders um Toni in förderter Jahr. Und was wir ja auch erfahren, Toni ist ja sowas gar nicht gewohnt. Er sagt, doch, das ist mein erstes Geburtstagsgeschenk. Also der ist ja wirklich hin und weg. Also finde ich gut, auch diese Entwicklung zu sehen, wie er so mit der Crew zusammenwächst und man auch wirklich sieht, dass er die Crew ihm ja was bedeutet. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit gesehen, wo er halt auch gekämpft hat, dass Henderson zurückkommt und.
Er ist sehr loyal ihnen gegenüber, finde ich, ja. Fordern und fördern nach dem Motto. Und deswegen finde ich auch nicht, dass er der schlechtere Captain ist. Also viele beschweren sich ja immer, dass Pritchard nicht mehr da ist und so. Aber ich finde den Führungsstil, den er hat, eigentlich angenehmer noch. Ja. Bei Pritchard gab es immer so unangenehme Überraschungen nach dem Motto, ja, das Projekt lassen wir mal platzen, weil die nicht mit mir geredet haben oder so. Bei dem Stinger war das der Fall. Immer so kleine Gehässigkeiten, die er sich da hat einfallen lassen. Da ist das bei ihm hier nicht so. Ja, man kann sich mehr auf ihn verlassen, glaube ich.
Ja, bei Butcher hast du auch mehr so das Gefühl, der hängt mit den ganzen Generälen immer ständig rum und er kennt alle von oben und so. Und da weißt du auch nie, was da von der anderen Seite vielleicht gemauschelt wird und wo Butcher da mit drin hängt und solche Geschichten. Das hast du bei Hudson nicht so. Also ich finde, der ist näher an Bord, würde ich mal so sagen. So. Also ich finde den auch nicht schlecht. Ich finde den ganz interessant tatsächlich.
Ja, und er weiß auch, wann die richtig wichtigen Dinge an Bord passieren, ja, weil er geht ja jetzt zurück auf die Brücke, weil sie jetzt den neuen Reaktor hochfahren und dann sind wir wieder im Maschinenraum und sehen wieder diesen tollen Warp-Antrieb im Hintergrund da.
Ja, der Reaktor cool. Ist gar nicht so neu, wie Henderson irgendwie sagt. Er hat sich irgendwie beschwert, dass es so ein altes Modell wäre. Und nach den 10 Jahren, wo die Sequest eben nicht mehr auf dem Schirm war, wird sowohl stellenweise hier und da als veraltet oder nicht mehr State of the Art angesehen. Entsprechend schrabbelig sehen auch die Konsolen so ein bisschen aus, leider. Also da, finde ich, haben sie sich ein bisschen wenig Mühe gegeben bei dem Set. Also der Antrieb an sich ist ganz okay, aber die Konsolen und Kontrollen, ja, sind so ein bisschen schrabbelig irgendwie.
Ja, was sie da hat, ist ja eigentlich so 3 Schalter, die sie nachher hochklickt und,
ja, genau, ja,
und so auch so einen Knopf, den sie dann drückt, nachdem sie 3 Schalter hochgeklickt hat und mit dem Label Maker beschriftet.
Ja, ich habe gesehen, das Ganze haben sie in den Launch Bay Bereich reingestellt. Ah. Da haben sie eine Wand dafür entfernt und dann steht da jetzt dieser Reaktor da drin.
Ach so. Ja, stimmt. Die Launch Bay.
Ja, ich denke mal, dafür, dass es nur eine, wurde ja nur für eine Folge gebraucht, das Ding, haben sie kein weiteres Set gebaut, einfach nur eins dann einmal redressed.
Ja, und Lukas sieht dann auf seinem Monitor, wie auch immer, etwas Seltsames in dem Reaktor. Und er weiß auch sofort, es ist ein schwarzes Loch.
Das weiß der total schnell, ne? Also er ist echt ein Wunderkind. Das ist das Erste, worauf ich kommen kann. Ja.
Aber gut, der Plot will's.
Abschalten ist auch nicht so einfach anscheinend.
Nee, abschalten ist auch nicht so einfach. Auswerfen hatten wir ja auch schon mal diskutiert. Geht auch nicht so einfach. Also wird jetzt erstmal der Maschinenraum notevakuiert. Aber das war jetzt auch wieder eine schöne Szene, wie sie dann wirklich die einen zur Leiter raus, die anderen zur Seite raus und überall dann da rausgerannt sind.
Aber vorher noch mal panisch auf irgendwelche Knöpfe gedrückt. Also wenn ich einen Kernfusionsreaktor vor mir hätte, würde ich mir überlegen, welche Knöpfe ich in welcher Reihenfolge drücke, glaube ich.
Das ist gut. Komplexer, glaube ich auch.
Naja, und dann haben wir CGI, aber diesmal nicht so wie mit dieser Möbius-Schleife, sondern diesmal haben wir so eine Blitzsphäre, die Sequest dann umschließt. Und da weiß Lukas auch sofort wieder, dass das eine Raumzeitkontinuität ist. Vielleicht channelt er auch seine Erfahrung mit der anderen Zeitreise, wo sie in die Zukunft gereist sind, zu den computerspielenden Kindern. Ja, und Hudson reagiert ja auch anders als Pritchard, weil er sagt, gib Vollgas und wir fahren da jetzt durch, egal was ist.
Ja, man hält sich nicht lange auf.
Ist ja auch gut am Ende. Also wir müssen da ja schnell durch irgendwie, damit sie die Geschichte erzählen können. Und ich finde es auch immer besser, das kurz abzuhandeln und jetzt hier nicht groß da Pseudowissenschaft drauf zu werfen, weil Zeitreisen gehen halt nicht.
dann ja, wir hören ja noch genug Techno-Babble.
Ja, genau.
Insgesamt und dann,
aber wenn die da jetzt noch mehr Zeit drauf verschwendet hätten, das wär, glaube ich, gar nicht gut gewesen. Ne?
Ja, und dann sind wir im Irgendwo. Wir wissen noch nicht genau, wo. O'Neill empfängt Rock'n'Roll-Musik. Und er als der super Radiotechniker weiß nicht, was Radio ist. Das war, fand ich, ein bisschen seltsam. Weil wir hatten ja auch schon Folgen, wo wir sowas hatten.
Ja, die sind alle ein bisschen ungebildet in dieser Folge. Ja. Das hat mich gewundert. Sage ich später auch noch mal was zu. Wir hören übrigens Bobby Freeman. Do You Want to Dance? Von 1958. Ist ein viel gecoverter Song, aber das ist das Original. Beach Boys zum Beispiel haben eine sehr schöne Version davon gemacht. Link ist in den Shownotes. Passt sehr gut zur Zeit.
Ja, und wir sehen dann auch, wo das Signal herkommt. Und zwar von einem Boot. Und der Himmel ist feuerrot. Also das sah schon seltsam aus. Wusste es nicht, ist es jetzt so eine Sonnenuntergangsstimmung oder ist hier irgendwas anderes schief?
Ja, war schon ein bisschen apokalyptisch.
Ja. Ja, wissen wir ja nicht. Sind wir auf einem anderen Planeten? Sind wir noch auf der Erde? Wir haben ja schon alles durch. Und dann erfahren wir, es ist immer noch der 28. Oktober, aber 1962. Und Tony weiß genau, was los ist, ja. Weil er weiß genau, es ist der Tag, an dem die Kuba-Krise endete. Also er hat aufgepasst in Geschichte. Und damit die anderen auch wissen, was los ist, erzählt halt Hudson jetzt nochmal im Schnellzusammenfassung, was denn die Kuba-Krise eigentlich war. Und ich glaube, das ist auch so ein richtig prägendes Ding in Amerika. Weil wenn man so amerikanische Popkultur hat und auch so 80er, 90er Serien hat, da wird das ja immer wieder aufgegriffen, wie die Kinder dann auch so Drills hatten in der Schule, dass sie sich unterm Tisch verstecken sollen, wenn die Atombombe kommt und solche Sachen. Also das war sehr prägend und deshalb haben sie es vielleicht auch hier wieder aufgenommen.
Ja, was mich da nämlich dann gewundert hat, ist, das sind ja eigentlich mehr oder weniger Amerikaner auf dem Stand von 2022, die nochmal 10 Jahre in die Zukunft gesprungen sind, dass die das alle nicht auf dem Schirm haben offensichtlich und Hudson das nochmal erklären muss. Also auch ich weiß grob, was die Kuba-Krise war 2025.
Gut, man könnte jetzt über das Bildungssystem in Amerika generell dann philosophieren, aber das Fass machen wir da besser nicht auf dann.
Aber fand ich schon, ich glaube, sie haben die Zuschauer dafür ein bisschen dümmer gehalten, als sie eigentlich sind.
Ja, und dann detektiert Lukas Fallout-Strahlung und sagt, der Planet wurde atomar zerstört. Also gab es doch keine friedliche Lösung der Kuba-Krise, wie sie Hudson vorher noch erzählt hat. Das war schon echt krass.
Ja, krass.
Und dann gehen wir.
Ja, und weiter geht's mit heiterer Musik dann. Ja.
Und wir gehen in den Vorspann, ja. So, und Frank, du, der sich jetzt eher mit Sequest und dem Phantom ein bisschen besser auskennt als wir alle, erzähl mal, wie gefällt dir denn der neue Vorspann? Weil er ist ja jetzt komplett anders als die vorangegangenen.
Also das Lied finde ich toll, da bin ich aber auch eher in der Minderheit, weil alle halt natürlich den klassischen John Debney-Soundtrack feiern. Aber ich finde, das bringt einerseits den militärischen Touch ganz gut von der dritten Staffel rüber. Und es hat einen tollen Beat einfach auch, ein bisschen Schlagzeug hier und da. Also ich finde das Lied, das neue Titellied sehr, sehr gut. Und den Vorspann insgesamt auch besser als den von der Staffel 2. Aber natürlich nicht so gut wie von der ersten dann. Der ist von der Komposition her erstmal nicht zu toppen, finde ich. Gut, der Zusammenschnitt ist auch irgendwie auch nicht so konsequent. Wir haben irgendwie Clips von der ersten, von der zweiten Staffel. Hätte man sich natürlich auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber die Musik reißt es raus, finde ich.
Ja, zweite Staffel, das war ja auch einfach nur Szenen aus Folge 1.
Aus dem Pilotfilm. Ja, genau. Ja.
Das war ja wirklich so ein bisschen, das war wirklich lieblos.
Das kann man genau, nicht anders sagen. Ein bisschen Pixelart, aber das sah nicht gut aus irgendwie.
Nee, Staffel 1 hat halt so einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil das ist ja das, wo ich damals rein bin. Ja, also das ist das Sequest-Gefühl, damit hat man halt angefangen. Nee. Und was ich jetzt halt wirklich nicht sehen kann, seitdem ich Patrick dreimal drauf hingewiesen habe, ist der Regulator mit dem Waffen.
Ja, den haben sie auch noch mit verwurstet.
Ja, der ist cool.
Ja, der erste Season-Vorspann war ja so ein bisschen Soap-Opera-mäßig. Alle mal diese Drehung in die Kamera und reingelächelt. Das war so ganz klassisch halt in den 90er. Der ist halt so ein bisschen flotter einfach dann noch.
Ja, 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 mehr Action. Ja, und mit Action geht es jetzt auch in der Folge weiter, weil jetzt sind wir am Bord dieses kleinen Bootes und sie haben alle so Schutzanzüge an. Das fand ich schon mal cool, dass sie diesmal nicht ohne alles raus sind. Und sie finden an Bord des Bootes eine tote Familie. Also die Kinder sind tot, die Mutter ist tot, aber der Vater lebt noch. Und wir erfahren dann auch, es ist Commander Michael Van Camp vom US-Geheimdienst, also Militärgeheimdienst.
Ja, schon sehr beklemmend, wie Ford da im Strahlenschutzmantel da an den Plattenspieler geht, den erstmal abschaltet. War schon eine düstere Stimmung insgesamt. Und die Medaille wird auch erwähnt, die, die sie finden. Da habe ich mich gefragt, ob die so verbreitet oder so bekannt ist, dass man die gleich als an oder auf Anhieb als solche erkennt. Oder das ist einfach nur das Gimmick der Folge dann. Ja.
Nee, in Amerika ist das so ein Ding. Da habe ich das, also ich habe das in anderen Serien schon öfters gehört, so St. Christophorus, so der Schutzheilige, dass man das halt so verschenkt, dass das viele tragen.
Populärer als hier dann wohl.
Ja, die haben ja auch richtig Strahlenschäden und so. Das sieht da alles nicht so appetitlich aus. Also schon.
Ja, der Sohn bewegt noch die Bauchdecke gerade anscheinend. Okay. Doch einmal atmen müssen. Ne? Ja. War noch nicht ganz tot.
Aber krass auch, ne? wie der Van Camp dann auch so mit einem Jumpscare sozusagen da reinkommt. Also das ist schon sehr stimmungsvoll eigentlich.
Mhm. Ja, und sie werden ja dann auch auf die Krankenstation oder ins Labor gebracht, wo ja dann Dr. Perry alles Mögliche versucht. Und sie haben ja auch die Familie mitgebracht, die Leichnam. Und da sieht man ja auch Lukas, wie er sehr nachdenklich dann auch das tote Mädchen betrachtet, weil sie ist ja so in seinem Alter, so in etwa. Und dann denkt er ja auch noch mal drüber nach. Und Dr. Perry warnt ihn ja dann, ja, nicht anfassen, die sind alle total verstrahlt.
Ja, und morbide, dass alle drei in dem Bild auch schon tot sind, leider.
Oh.
Ja, Sequest hat so einen Fluch der früh gestorbenen Schauspieler. Also sowohl Karen Fraction als auch Brittany Murphy sind ja relativ früh verstorben. Brenda sowieso und dann, ja, ein bisschen tragisch im Nachhinein.
Das stimmt, ja.
Gerade wenn er ihr, was war's, Highschool-Date war oder Prom-Date.
Ach, das sind wir jetzt bei Akte X.
Ja. Morbide auf jeden Fall.
Ja, und dann berät sich die gesamte Crew im Beratungsraum. Also das fand ich auch gut, dass jetzt wirklich alle Hauptoffiziere, mit denen wir immer arbeiten, dabei sind. Und wir erfahren jetzt, die ganze Erde ist futsch. Also alles ist verstrahlt, das Festland brennt, der nukleare Winter naht. Und O'Neill empfängt auch keine Funksprüche mehr. Also es hat anscheinend niemand es auch in irgendeinem Bunker geschafft und kann da noch senden. Frederick vermutet erstmal, dass sie in einem Paralleluniversum sind, dass sie, also die macht das Multiversum gleich auf, dass sie gar nicht auf der echten Erde sind, genau wie sie.
Fand ich so ganz schön, wie die da so Theorien abhandeln und auch Lukas vorher, das ist so. Wie man selbst als Nerd von einer Science-Fiction-Serie sitzt und sich das anguckt und dann überlegt, sind die vielleicht in einem Paralleluniversum und ist das jetzt so, dass man die Vergangenheit beeinflussen kann, wenn man da ist oder nicht oder doch?
Ja, schon High Fantasy in dem Fall.
Ne? Ja, genau, das haken die da alle einfach ab, das fand ich sehr schön.
Und war auch wieder toll, wie cool der Schauspieler ist, weil man sieht richtig, Captain Hudson raucht der Kopf, also dem ist das wirklich alles zu viel. Und er sagt, ne, wir haben nur eine einzige Option, wir müssen nochmal in der Zeit zurückreisen und wir müssen diesen Krieg verhindern. Also ihr müsst nochmal, wie auch immer, dieses schwarze Loch im Warpkern erschaffen, egal wie riskant das Manöver ist. Und bevor sie das aber machen können, um zu wissen, wie weit sie zurückreisen müssen, brauchten sie ja noch mehr Informationen. Also gehen sie nochmal zurück zu dem Vater, zu Van Camp. Und er sagt, dass U-Boote aufeinander geschossen haben und so der Krieg begonnen hat. Und das, fand ich, ist dann hier dieser Rückgriff auf diese tatsächliche Geschichte mit diesem sowjetischen Captain.
Ja, aber sie haben es ja umgekehrt. Ne? Das fand ich ganz spannend, dass quasi den Amerikanern dazu nervös wurde.
Und dass die dann losgeschossen haben. Ja, dann entdeckt er noch Deckwood, der läuft da durchs Bild. Und mit dem kommt er gar nicht klar. Und daraufhin verrät dann Hudson noch, ja, wir haben eine Zeitreise gemacht. Aber bevor er das verarbeiten kann, stirbt er.
Das gibt ihm den Rest.
Ja, seine letzten Worte sind, und rettet die Kinder, also verhindert den Krieg, ja.
Ja, sehr eindrücklich.
Ja, sehr. Habt ihr erkennen können, was Deckwood da in der Hand hatte? Das sah aus wie eine Brotdose.
Das waren irgendwelche Medical Supplies, glaube ich, die er da hatte.
Ja, ich glaube, er hat auch Dr. Perry geholfen. Ja, und dann gibt Hudson den Zeitreisebefehl. Auf geht's. Und die Zeitreise glückt. Und wir reisen genau 2 Tage zurück in der Zeit. Also wir können es sehr präzise machen. Das fand ich auch toll.
Ich fand es auch interessant, dass man dann irgendwie quasi dann das auslöst. Und dann muss man ja noch ein eigenes Loch schießen, was neben dem eigentlichen Loch ist. Und durch die Abweichung kommt man dann wieder 2 Tage zurück. Ne? So hab ich das verstanden, oder?
Ja, man muss viel schlucken bei der Episode, glaube ich. Den Suspense of Disbelief, den muss man halt dann hinnehmen. Und ja, ist halt Fantasy in dem Moment.
Klar, ich finde das immer interessant, wie die sich da so zurechtbiegen.
Aber wenn die Geschichte funktioniert, wenn die Episode damit konsequent umgeht, dann machen wir das halt so nach dem Motto. Ja.
Das ist ja auch mal eine Idee, dass man das Phänomen hat und dann muss man das Phänomen so ein bisschen verschieben und dann kommt man halt woanders hin. Macht so in sich logisch, wenn ich erstmal, ja.
Ja, wenn wir überlegen, was bei Star Trek alles für Sachen waren, klar, für Zeitreisen, also daher. Transporterunfall und alles Mögliche. Die Borgs, also daher. Alles erlaubt.
Tachyonen. Auch aus dem Moment,
ja.
Ja. Ja, da Staffel 3 ja relativ bodenständig daherkommt, ist es halt so ein Ausrutscher. In
Stimmt,
jeden Fall.
Ja. Mhm.
Und O'Neill empfängt jetzt wieder ein Alarmsignal, diesmal von der amerikanischen Station. Und es ist DEFCON 2. Und DEFCON hatten wir schon mal, weil DEFCON hat schon mal Westfalen ausgelöst bei dieser tollen Episode, wo auch Frank dabei war.
Stimmt, ja.
Ja, auf der Schatzinsel.
Ja, da hat sie einmal den maximalen Nuklearkrieg beinahe ausgelöst, ne? Wenn ich die Tabelle von dir hier richtig sehe.
Ich habe noch mal reingehört und sie hat wirklich DEFCON 1 damals gesagt. Also DEFCONs ist Defensive Readiness Condition, einfach die Abkürzung, also Verteidigungsbereitschaftszustand auf guten Deutsch, und bezeichnet die verschiedenen Alarmzustände, die die Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika haben können. Und es gibt 7 verschiedene Alarmstufen, Alert Conditions oder LATCONs, 5 Defense Conditions, 2 Notfallstufen, also Emergency Conditions. Und Großbritannien hat sowas auch. Und die heißen bei dem Bikini State. Okay. Sagt Wikipedia. Und DEFCON 5 ist Fade Out, minimale Einsatzbereitschaft, Friedenszeit, oder DEFCON 4 ist auch erhöhte Aufklärung, erhöhte Sicherungsmaßnahmen. Dann kommt DEFCON 3, Roundhouse, also die Standard-Funkrufzeichen der US-Truppen werden durch geheime Rufzeichen ersetzt und die Luftwaffe muss innerhalb von 15 Minuten einsatzbereit sein. DEFCON 2, was wir jetzt haben, Fast Pace, ist die Vorstufe zum Nuklearkrieg. Also es wird da auch die Reserve der Streitkräfte mobilisiert und alle müssen innerhalb von 6 Stunden einsatzbereit sein. Und DEFCON 1, was damals Westfalen ausgelöst hat, heißt eigentlich, der Nuklearkrieg hat begonnen und das steht unmittelbar vor.
Wow.
Das war ja, als sie da dieses Loch in diesen Vulkan reingeschossen haben.
Spektakulär.
Spektakulär.
Macht sich gut im Lebenslauf.
Ja, also wir sind jetzt noch im Zustand der Alarmbereitschaft. Also wir haben noch nicht den Nuklearkrieg, den wir zuvor hatten. Und Hudson sagt jetzt auch, naja, wir können jetzt hier nicht super direkt die Geschichte ändern, müssen da ein bisschen subtil vorgehen. Und was macht er? Er schickt Ford, Henderson und Lucas an Land und sie sollen noch Piccolo mitnehmen, weil er kennt sich ja am allerbesten da in dieser Zeit aus. Und was machen sie? Sie klauen jetzt erstmal Klamotten und ein Auto. Und von wem machen sie das? Na, von der Familie, die sie vorher tot gefunden haben, also von den Fancamps.
Genau, weil sie einen Schlüssel mitnehmen. Ne? Also, genau, Piccolo hat aus alter Gewohnheit hat er sich einfach den Schlüssel zum Boot eingesteckt und den können sie dann jetzt natürlich benutzen, um, um da irgendwie einzubrechen. Ich fand, die gehen ziemlich komisch dynamisch an diesen Strand. Also die tauchen da ja auch aus dem Wasser und laufen fast wie bei Baywatch da über den Strand dann zu diesem Boot. Und das fand ich irgendwie schräg.
Ja. Also ich glaube, uns sind spektakulär irgendwie.
Die sind cool, oder?
Die Hose von Henderson und das Sakko von Ford hat mich gleich so ein bisschen an deinen Bademantel erinnert. Gleicher Frottelstoff und giftgrüne Streifen. Und so.
Ja, ist alles sehr farbenfroh. Das ist auch sehr schön, ja.
Aber sie haben einen tollen Oldtimer, den sie dann fahren. Also das sieht schon schick aus. Da haben sie diesmal das Geld reingesteckt.
Ich habe es jetzt nicht erkennen können. Aber.
Da haben sie diesmal das Geld reingesteckt, nicht in die Konsolen vom Maschinenraum, sondern wirklich hier in die Ausstattung von den Kostümen und den Autos.
Ja, das Auto hat ja jemand gebracht, ne?
Ja, und gebracht hat es Christine Menkamp, die Tochter der Familie, weil die kommt an Bord und will da Lebensmittel bunkern. Ja, und jetzt wird es so ein bisschen creepy, weil sie platzt ja da rein, wie sie da gerade alle sich an ihren Sachen bedienen. Also eigentlich ein Einbruch, ein Überfall. Und Lukas sagt ja, hält sie dann auch gleich fest und sagt, nee, wir müssen dich jetzt mal hier schnell entführen, als wäre das gar nichts. Also so völlig
nur mal so kurz. Mhm.
Ja, ja, und wird ja dann auch gleich von allen mit den Waffen bedroht. Das war schon ganz schön krass.
Ja, man merkt aber, dass sie keine Ahnung von oder wenig Übung in sowas haben. Das ist alles so ein bisschen suboptimal irgendwie.
Ja, und sie schlägt sich auch tapfer eigentlich, ne? Also sie tritt da um sich.
Erstmal ein Tritt in den Schritt von Lukas dann. Sehr tough.
Ja, und dann fahren sie ja mit dem Cabrio so an der Küste Floridas entlang. Das sah schon toll aus. Dann gab es noch so eine riesengroße Reklametafel für Milch, so schön gemalt. Die sah auch toll aus.
Ja, man hat Radio. Und zwar diesmal The Strandells Dirty Water. Und der ist von 1965.
Einmal gepatzt.
Da haben sie leicht gepatzt. Aber es ist ein schöner Song, der passt natürlich trotzdem in die Zeit. Und was ich auch ganz interessant fand, das war zuerst ein Hit in Florida und hat sich dann quasi übers Land verbreitet, über die Staaten. Also passt eigentlich ganz gut jetzt. Gut, bis auf, dass es ihn noch nicht gab. Und was ich auch ganz witzig fand, sofort kann zwar gut Auto fahren eigentlich, aber ist dann irgendwie genervt, dass er gar keine Audioeingaben da am Radio machen kann, also dass die nicht auf Stimmbefehle hört. Da habe ich mir gedacht, eigentlich ist das so bei Sequest auch nie ein Ding. So, die machen ja jetzt gar nicht mal so oft Hey Siri.
Man sieht gar nicht so oft Autos bei Sequest.
Auch das, ne? Ja.
Einmal in der ersten Staffel bei der Liberté-Folge zum Beispiel, können auch so ein bisschen autonomes Fahren, ist auch schon hier und da angedeutet, glaube ich. Aber generell so das Flair von den 60ern wurde hier schön eingefangen.
Ja. Komplett, komplett
so Kamera, toll. Kamera, ja. Musik, Kostüme, auch das Color Grading sieht alles so nostalgisch aus, also richtig schön liebevoll. Ja, die Epoche erweckt, würde ich mal sagen.
Ja, auch der Gegenverkehr einfach, ne? Also die haben ja nicht nur dieses eine Auto da, sondern mehrere und da haben sie sich schon Mühe gegeben, ja.
Und man sieht, die hatten auch wirklich Bock drauf. Also auch die Schauspieler hatten da Bock drauf. Also die haben da echt Spaß dabei. Ja, und Christine hält sie jetzt ja erstmal alle für russische Spione.
Da habe ich mich sonst, auch schwer, ne? An zwei Sachen erinnert gefühlt. Ne? Einmal klingt es wie ein bisschen wie eine Mischung aus Star Trek 4. Natürlich seit der Russen, ne? Wo Chekhov da an Bord geht. Und dann habe ich mich auch schwer an Little Green Man von DS9 erinnert gefühlt, ja. Wo die, wenn ihr die Folge kennen solltet, eigentlich ein Klassiker, wo die Ferengi da irgendwie auch in so einer Militärbasis aufschlagen und dann auch ähnliche Zeitreiseprobleme haben oder verursachen wie hier. Also ist auch in relativ kurzem Abstand erschienen, glaube ich. Ich glaube, einen Monat früher. Haben wahrscheinlich nichts miteinander zu tun gehabt, die Autoren, aber die Prämisse ist relativ ähnlich, finde ich. Oder die das Setting.
Ja, ein bisschen, ja, geht ja dann auch um Atomwaffen am Ende und so. Ja, das ist ganz witzig. Ja.
Genau, ja.
Ja, und jetzt fängt ja Christine an, mit Lukas zu flirten. Der flirtet fleißig zurück, also der ist richtig angetan. Und Toni sitzt so daneben, wie so das fünfte Rad am Wagen und verdreht auch die Augen und guckt dann in die andere Richtung. Ja, und dann wollen sie zur Marinebasis fahren und dann folgt ihnen noch ein zweites Auto, wo so eine Horte Jungs drin sitzt. Also das ist ja auch so typisch 60er, so Jugendliche fahren mit dem Auto durch die Gegend, James Dean-Vibes hatte ich da so. Ja, und Loni bemerkt sie als erstes.
Ja, Christine hatte den vorher auch zugewunken, ne?
Ja, ja, so ein bisschen aufmerksam gemacht, ja. Ja, und dann halten sie ja auch an und dann bemerkt der Joni, ich glaube, wir haben ja ein Problem, weil sie sind ja dann an so einem Strand für nur Weise. Und dann merkt auch Ford, dass es nicht so clever war, dass er jetzt hier mit dabei ist. Weil ihm fällt ja dann auf einmal auf, ich bin ja doch etwas auffällig, wenn ich mit euch zusammen Auto fahre und auch noch ich Auto fahre. Ja, weil zu dieser Zeit gab es ja noch die komplette Rassentrennung. Und wir sind ja jetzt hier auch in den Südstaaten. Da war das ja alles auch noch einen Zacken stärker jetzt in Florida, South Carolina, Georgia und alles. Als in den Nordstaaten vielleicht. Und wir sehen das auch so, dass auch die Jungs das nicht so lustig finden, weil dann kommt ja jetzt hier die Horde an, gleich mit Baseballschlägern bewaffnet und wollen ihn ja erstmal aufmischen. Weil er hat ja hier nichts zu suchen und belässt sich ja die weißen Frauen und das alles.
Irgendwann kommt auch das N-Wort. Ich weiß nicht, ob in der Szene oder später, glaube ich, bei den Militärs.
Ja, gibt es ja dann auch wilde Beschimpfungen.
Nimmt man kein Blatt vor den Mund.
Und hier hat Lukas auch wieder nicht aufhörbar, weil irgendwie Rassentrennung, das kennt er auch nicht.
War wohl kein Schwerpunkt in Stanford US-Geschichte.
Wobei er es ja an Deckwood und so eigentlich schon auch miterlebt hat. Ne? Also müsste ja jetzt eigentlich ein Konzept sein, das ihm vertraut ist grundsätzlich.
Also selbst wenn er Schwarz-Weiß-Problematik nicht so kennt, aber da ja schon wieder.
Ich finde es aber gut, dass sie es nicht ausgespart haben. Weil das hätte mich echt geärgert. Also wenn man das einfach so unter den Tisch fallen lässt und Ford da überhaupt nichts mit zu tun hat, das hätte ich schon ein bisschen albern gefunden. Darum. Gut, dass sie es gemacht haben. Also vielleicht gut, dass sie so.
Ja, und ich denke mal, diese Unwissenheit ist einfach das erzählerische Vehikel in dem Moment, das einfach für den Zuschauer nochmal betont werden soll. So war es damals, so ist es heute nicht mehr. Und ja, trotzdem kommt es natürlich ein bisschen dumm rüber hier und da oder ungebildet. Ja.
Kannst sofort ein schwarzes Loch erkennen und das Zeitkontinuum berechnen, aber da Geschichte hast du nicht aufgepasst. So kommt es ja ein bisschen rum. Ja, und die Jungs wollen sie jetzt richtig aufmischen und dann sagt ja Ford, ich bin ein Soldat, als ob das irgendwas ändern würde, sie zurückhalten würde. Die wollen trotzdem losschlagen und dann zücken sie ja ihre Laserpistolen und ballern da los. Und jetzt geht richtig hier Action los, weil jetzt kommen die US-Marines und Daddy Van Camp und stellt die Truppe und rettet seine Tochter und sie werden sofort als Sowjet-Agenten verhaftet und die Marines stellen auch die gesamte Ausrüstung sicher, also auch die Waffen, die Laserpistolen, mit denen sie erstmal noch nichts anfangen können.
Ich frage mich ja, ob diese die später alle wieder eingesammelt haben, diese Waffen, oder ob die irgendwo als Relikte oder Artefakte dann aus der Zukunft irgendwo rumgammeln.
Jetzt in Area 51
irgendeinem Archiv.
Ja.
Hm.
Ja, stimmt.
Die Sequest fährt zur Blockadelinie, die gucken sich das da mal an. Und die Crew wird jetzt von Van Camp verhört. Und das fand ich auch. Sie haben die ja alle in einen Raum gepackt. Normalerweise trennst du ja als erstes die Delinquenten. Und sie werden ja dann zusammen verhört und Ford erzählt dann sofort, ja, wir kommen aus der Zukunft. Aber den glaubt natürlich niemand. Ja, und dann versucht ja Henderson nochmal über die Familie an ihn ranzukommen und da blockt Van Camp total ab.
Ja, aber dann fällt noch hier so, wir haben die Christophorus-Medaille von ihrem Sohn und die ist ganz heiß geworden, sogar von der radioaktiven Strahlung. Und er versucht sie da nochmal zu appellieren. Ne? Und dann sagt Van Camp, ja, der hat doch gar keine.
Ja. Aber dann ruft Mama Van Camp an und erzählt, dass sie eine gekauft hat.
Vor 10 Minuten.
Vor 10 Minuten. Dudum, da haben wir jetzt.
Ich habe das Gefühl, sie klingt wie Peggy Bundy in dem Moment, von der Synchro her.
Okay.
Aber ich kann mich täuschen.
Okay.
Ja. Ist auch ein bisschen ähnlich geschminkt, muss man auch sagen.
Stimmt, ja.
Und sie werden jetzt beide auf See geschickt, also auch das erfüllt sich wieder, dass er ja seine Familie evakuiert sehen will.
Ja, er ist jetzt nämlich überzeugt, ne, wegen dieser Medaille und so, ne? Also, ja.
Aber Christine bleibt bei ihrem Vater. Ja, und dann haben sie ja der Crew die Schlüssel abgenommen, also nicht nur den Waffen, sondern auch den Schlüssel vom Boot. Und Christine sagt, aber ich habe hier ja auch noch meinen Schlüssel. Und jetzt kommen ihnen richtig die Zweifel und deshalb nimmt er sich ja die Laserpistole, weil Ford hat ja vorher auch noch gesagt, ja, feuern Sie mal Richtung See da mit der Laserpistole, dann kommt schon Hilfe, so nach dem Motto. Und dann geht er an den Strand, feuert die Laserpistole ab und jetzt denkt er, es ist eine Waffe aus der Zukunft. Sie müssen Agenten aus der Zukunft sein, das sind keine Russen. Jetzt ist er überzeugt.
Ja, die haben ja auch ordentlich Wumms, diese Handwaffen. Wenn man diese Spiegelung aus seiner Sonnenbrille sieht, den Atompilz, den kleinen, also kein Atompilz, aber sieht halt schon beeindruckend aus, die Explosion. Gut, dass er die später dann umstellen kann, so ganz intuitiv, ohne Anleitung, krass, ne? Wenn er die dann nochmal abfeuert. Ja.
Aber es war ein schöner Shot mit der Brille, also fand ich ganz toll, wie du das dann auf der Sonnenbrille gesehen hast mit der Explosion und so, richtig gut.
Das war schon krass, ja. O'Neill an Bord versucht Ford zu erreichen, erreicht ihn natürlich nicht, weil die sind ja jetzt im Militärgefängniszellen untergebracht da auf der Station und in dem Raum. Und die Seaquest ortet jetzt einen sowjetischen Frachter, der auf die Blockade losfährt. Und sie zielen jetzt auf seine Schiffsschraube und können ihn auch dann gut immobilisieren. Also jetzt hier so weit schädigen, dass er nicht untergeht, aber nicht weiterfahren kann. Also erstmal so die größte erste Gefahr gebannt. Ja, und wir haben ja jetzt Piccolo nicht dabei und auch nicht Ford nicht dabei. Also darf jetzt Tim auch mal was machen.
Darf jeder mal den Laser Knopf drücken.
Ja, darf auch mal den Laserknopf drücken. Und jetzt wird es noch spannender, weil jetzt kommt ein U-Boot auf sie zu, ein amerikanisches. Ja, aber bevor wir unter Wasser weitermachen können, kommt jetzt erstmal Van Cam, der zur Crew zurückkommt und sagt, ja, ich glaube euch jetzt und befreit sie. Und unter Wasser gibt es jetzt richtig den Showdown. Also jetzt treffen die U-Boote aufeinander. Das US-U-Boot schießt ein Warntorpedo auf den Frachter, den fängt die Seaquest ab. Und dann schießen sie einen atomsprengkopfgeladenen Torpedo auf die Seaquest, weil sie denken, das ist ein russisches U-Boot. Also da geht's richtig los.
Was ich mich ja frage, wenn bei solchen Sachen gefeuert wird, warum schießt man mit Atomsprengköpfen auf ein U-Boot? So ein bisschen Overkill eigentlich, oder?
Ja, vor allem eins, das da direkt ist.
Ja, man hat ja auch irgendwie wenig Möglichkeiten wegzufahren aus der Druckwelle oder aus der...
Ist irgendwie nicht so... Also ich glaube, inzwischen gibt es ja diese nicht ganz so krassen Uranwaffen und so, ne? Aber das war damals, ja, weiß ich auch nicht.
Aber es war ja schon im Pilotfilm so. Ja. Also in der allerersten Folge wurde ja auch dann von der Seaquest aus 3 weitere U-Boote anvisiert mit Atomwaffen. Das war ja die Prämisse bei Captain Stark damals. Mhm. Frage ich mich auch, warum atomar in dem Fall? Also normale Torpedos würden ja eigentlich auch reichen für das normale U-Boot, sollte man meinen.
Weil wir es können.
Okay. Wahrscheinlich.
Wir sind Amis und wir können es. Ich weiß es nicht. Aber sonst macht es echt keinen Sinn.
Vielleicht nochmal eine Frage an die Militärs unter den Hörern.
Ja, und jetzt wird es richtig wild. Jetzt hatte ich richtig Spaß, weil mein Camp stürmt ja jetzt mit der Seekers Crew in die Marinebasis. Also das scheint so eine Art Funkkontrollraum zu sein. Alle mit gezückten Waffen und er kommt ja dann rein. Es geht um die nationale Sicherheit. Ich werde später alles erklären, aber jetzt befehle ich. Also das war echt eine tolle Ansprache. Die fand ich cool.
Ja, man sieht, das ist die Naval Intelligence. Da ist ein Schild draußen. Das sieht man mal in einem Shot. Und das ist der Geheimdienst der US Navy. Und das ist der älteste US-Geheimdienst, der heute noch aktiv ist. Das fand ich ganz interessant. Also die gibt es irgendwie seit 1800 irgendwas. Und das ist der älteste heute noch aktive US-Geheimdienst. Da arbeitet er. Und ich finde das auch toll, dass Christina die ganze Zeit einfach laufen darf und in den Verhörraum mal reingeht.
Girls' Day.
Ja.
Du bist die Tochter vom Sergeant, dann.
Genau. Guck dich ruhig um.
Ja. Dann versucht der Tony die Seaquest anzufunken und dann gelingt ihm auch die Kontaktaufnahme und Hudson sagt er dann, ja, gib uns mal hier den Kontaktruf, also die Kennung für das andere U-Boot. Anscheinend hat da jeder so ein geheimes Passwort, wo er dann erst den Hörer abnimmt, wenn das kommt, oder dann erst den Ruf annimmt. Und die Identifikation, und wir erfahren, es ist die Striker. Bevor sie die Striker erreichen, können sie gerade noch mit so einem Manöver den Torpedo ausweichen und ihn deaktivieren. Und dann ruft Hudson an. Und dann erkennt sie ja den Befehl nicht an und sagen, nö, ihr seid ja Russen oder was, und schicken eine Kriegswarnboje. Das habe ich vorher auch noch nicht gehört. Da schickst du eine Boje nach oben und die funkt dann, es ist Krieg, es ist Krieg, es ist Krieg. Und jetzt können wir natürlich nicht die Boje einfach abschießen, weil wenn die funkt, es ist Krieg und dann wird sie abgeschossen, dann denken ja wirklich alle, es ist Krieg. Aber wir haben ja noch unsere super Geheimwaffe an Bord. Darwin.
Ja.
Ja, das Tier, wie Hudson immer sagt. Und er ist jetzt der Einzige, der die Boje deaktivieren kann.
Und ist auch sehr schnell dabei. Also er ist sehr schnell draußen und entweder steigt diese Boje sehr langsam auf, was ja eigentlich auch eher dem Zweck nicht so dienlich ist.
Stimmt, ja.
Aber das Manöver ist gut animiert insgesamt, finde ich. Die Sequenz haben sie schön hinbekommen.
Ja, und er kann es ja auch ganz einfach, weil er kickt ja die Boje um und klaut dann die Antenne und dann ist alles gut.
Jetzt wissen wir, Darwin hat die Kuba-Krise gelöst. Ist ja. Eines der wichtigsten Tiere des Planeten, würde ich mal sagen.
Ja, Hudson kann in der Regel eher wenig mit Darwin anfangen, haben wir den Eindruck bisher gehabt.
Ja, gar nicht, ja.
Und hier hat er wirklich mal wieder glänzen können. Irgendwann hat er nochmal Fisch genannt oder so. Ne?
Jetzt erkennt er ja auch das andere U-Boot, die Siegfries, als Befehlshabende an. Ja. Und das U-Boot und der Frachter machen kehrt, also Kuba-Krise abgewendet, dank Darwin. Die Brücke jubelt leicht.
Und sieht man auch wieder einen bunten Uniformen-Mix. Irgendwie haben jeder hat was anderes an und denke ich mir auch mal, das ist ein volles Partyboot eigentlich.
Da haben sie, glaube ich, wieder alles zusammengekehrt.
Das ist ein so ein Statist, der ist ein bisschen auffälliger. Den sieht man vorher schon mal im Hintergrund. Ein Schwarzer mit Brille ist das. Und der sitzt nachher auch in einem dieser Steuerstühle. Da habe ich mich gefragt, ob das einer ist, der irgendwie was gewonnen hat oder so, dass der da so ein bisschen prominenter in Szene gesetzt wurde.
Ja.
Der irgendwie so ein Preisausschreiben gewonnen hat oder irgendwie solche Sachen. Das fand ich ganz witzig. Und was ich auch noch cool fand, Bridger kontaktiert nämlich das andere U-Boot über ein Hydrophone. Und da dachte ich, ha, da habt ihr euch aber ein tolles Science-Fiction-Device ausgedacht, das Hydrophone. Und nein, haben sie nicht. Die Dinger gibt's einfach. Und damit telefoniert man unter Wasser. Also die sind besonders dafür geeignet, den Schall dann durchs Wasser zu übertragen und dann auf der anderen Seite quasi wieder zu übersetzen in Luftschall.
Ja, und jetzt wird irgendwie doch die Zeit knapp, weil die Singularität kleiner wird im Warpkern. Also müssen jetzt Ford und der Rest der Crew sehen, wie sie ganz schnell wieder zurückkommen. Und sie werden jetzt von Van Camp an den Strand gefahren. Und jetzt bekommt Lukas natürlich noch einen Abschiedskuss von Christine, weil die ist jetzt gar nicht mehr sauer, dass sie entführt wurde. Und dann rennen sie ja alle ins Meer und kommen gerade noch so mit dem Sturmboot zur Siegfest zurück. Und dann zündet Henderson den Warpkern.
Wieder mit einem Knopf dann.
Mit einem Knopf.
Inzwischen weiß ich einfach, wie es geht. Das ist das dritte Mal, ja.
Ja, und dann schießen sie sich wieder einen neuen Ausgang und kommen durch das schwarze Wurmloch wieder zurück. Und dann bekommt O'Neill auch sofort wieder ein Zeitsignal und sie sind genau wieder da gelandet, wo sie gestartet sind. Also Punktlandung, wunderbar.
Und die Menschheit ist wieder da.
Und die Menschheit ist wieder da. Und wir sind nicht verstrahlt und alles ist gut. Ja, Lukas hat sein kleines Abenteuer noch nicht ganz vergessen, weil er bittet jetzt Hudson, dass er mal ganz kurz Landurlaub bekommt. Er müsste mal was nachschauen. Und er besucht jetzt Christine Van Camp als alte Frau, die noch ziemlich gut aussieht für Ende 80.
Mhm.
In so einem tollen Anwesen. Weiß nicht, ob das ein Altersheim sein soll, Pflegeheim. Es sieht aus wie so ein super toller Park oder so ein Rosen- und Springbrunnen und alles da. Ja, und
haben sie eine gute Schauspielerin gefunden, fand ich. Die sah ihr nicht unähnlich.
Ja, und sie erkennen sich, ja, sie erkennt ihn und sie umarmen sich und das ist dann das Abschiedsbild der Folge. Das war schön, also.
In der alten Khaki-Strand-Uniform.
Stimmt. Ja.
Jetzt hat er doch das Modell von Butcher aufgetragen.
Der kommt ja nicht mehr wieder und wir sind auch durch mit der Folge. Und ich muss sagen, die war schön flott erzählt. So dass wir eigentlich gleich mal fragen können, Frank, wie ist denn dein Fazit? Wie viele Delfine würdest du geben?
Ich würde 3 Delfine geben. Ist halt, wie ich vorhin schon sagte, so ein Ausreißer von der doch bodenständigen dritten Staffel eher. Ist halt ein bisschen High Fantasy, die man schlucken muss. Und wenn man sich drauf einlässt, dann ist es wirklich eine flott und mit Liebe inszenierte Geschichte. Schön detailverliebt und ja, toll ausgestattet und natürlich von der für den Weltenbauer ein Albtraum oder für einen Serienschreiber, weil man ja einen riesen Fass aufmacht mit Zeitreisen, die so präzise funktionieren und eigentlich könnte man alle Konflikte, die man vorher hatte, natürlich jetzt nach und nach eliminieren. Deswegen verschweigt man das wahrscheinlich eher gegenüber einem Macbeth oder so und schludert was in die Logbücher rein und kehrt das Ganze unter den Teppich, bevor man eben dann sich zu den Zeitreiseprofis entwickelt. Gut, dass die Serie dann vielleicht auch ein Ende hatte, dann bald. Sonst wären wahrscheinlich noch mehr so Ausflüge aufgetaucht. Auf jeden Fall, was war die bessere Zeitreisefolge? Wir hatten ja schon eine in der Staffel 2. Aber die Kuba-Krise bietet halt einfach viel Substanz zum Erzählen und drauf aufbauen. Und man hat ein schönes Setting. Das war bei der vorherigen sterilen Zukunft war nicht so gelungen, fand ich dann in dem Fall. Die Action war gut aufgeteilt zwischen an Bord und dem Außenteam. Also war schön hin und her geschaltet und wurde nie öde, fand ich. Und die Klammer am Ende mit der alten Dame fand ich auch sehr schön. War ein bisschen poetisches Ende. Aber das macht Sequest ja ganz gerne mal, so ein bisschen Lyrik mit reinbringen, wenn sich die Logik zurücklehnt und man greift dann einfach zum Popcorn. Bei der Optik so leichte Abzüge, was die Effekte angeht, die sind halt nicht mehr so up-to-date, fürchte ich. Und ja, der Maschinenraum sah auch nicht so prall aus, aber das, ja, für die eine Folge hat man es einfach mal dahin gebaut. Da kann man drüber wechseln. Also 3 Delfine sind, denke ich, hier auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Schön. Hat mir gut gefallen.
Ja, da bin ich auch dabei, weil hier war wieder viel Liebe im Detail jetzt für diese ganzen Aufnahmen mit diesen Cadillacs und dass sie die Reklametafel da nochmal gemacht haben und die Klamotten, die sie rausgesucht haben und auch dieser Schallplattenspieler, das war ja wirklich so ein richtig schönes altes Modell, wie die da hatten, so tragbare Schallplattenspieler. Das war ja so ein Ding, du hast ja keine Boombox wie heute, du hast ja dann deinen Schallplattenspieler mit zum Picknick genommen und alles. Also das war schön gemacht. Das ist ein bisschen hanebüchen, die Story ist. Da haben wir so viel verrücktere Sachen in Staffel 2 gesehen, dass das hier alles noch gut ist. Ja, und ich gehe da, glaube ich, mit 3 Delfinen. Und der Delfin hat natürlich auch die Welt gerettet. Das ist natürlich auch toll. Darwin hatte wieder was zu tun. Patrick, was sagst du?
Das könnte wirklich das Krasseste sein, was Darwin je geleistet hat, oder?
Ja.
So von der Konsequenz her ist das schon... Ich schließe mich euch da voll an. Also ich bin auch bei 3 Delfinen, weil ich mag sowas. Ich mag Zeitreisefolgen, ich mag auch Paralleluniversenfolgen und ich fand es auch wirklich clever, dass sie quasi da gelandet sind, dann vor der Konsequenz standen und nicht irgendwie von vornherein in der Kuba-Krise selbst waren oder so, sondern erstmal da standen und gemerkt haben, scheiße, ist irgendwas richtig schief gelaufen, jetzt müssen wir nochmal und hier dann irgendwie gucken und es war auch gar nicht so dieses, oh, wir dürfen nicht eingreifen und was passiert denn dann so, verdammt, wir müssen eingreifen, weil sonst geht ja alles zugrunde. Das fand ich cool. Wenn ich ja Folge 1 vorwerfen müsste, dann wäre es, ich finde, das hätte eine Doppelfolge verdient, weil das ging dann alles doch sehr zügig, weil sie viel zeigen wollten und ich hätte gerne noch mehr von den 60ern gesehen und dann passieren so convenient Sachen wie, ja, dass der Van Kempter einfach so einen Laser bedienen kann und die Mutter genau im richtigen Zeitpunkt anruft und solche Geschichten, also da ich hätte es cool gefunden, wenn sie sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten, dann hätte man ja, weiß ich nicht, noch irgendwie so einen B-Plot wie wie in Star Trek 4, wo die einen dann noch irgendwie da auf den Flugzeugträger müssen, um da Radioaktivität einzusammeln oder so und dass dann vielleicht noch ein zweites Team irgendwo rumgelaufen wäre oder so. Das hätte mir echt gut gefallen. Da hätte es ein Zweiteiler verdient, aber Zweiteiler sind jetzt auch nicht so das Sequels-Ding. Und hat mich super unterhalten, hat Spaß gemacht, da in 1962 zu sein. Coole Idee, also drei Delfine auf jeden Fall. Ja. Bin ich voll dabei.
Ja, und Michael Ironside wird ja auch später nochmal in die Kuba-Krise eingreifen dürfen. Okay. Bei X-Men First Class. Als weiterer Navy-Captain darf er dann auch nochmal das Ganze reenacten quasi.
Ja, kannte sich ja schon aus.
Ja. Wir haben ja nur noch drei Folgen jetzt. Und je nach Ausstrahlungsfolge waren es ja nur noch zwei Folgen. Ich weiß ja nicht, ob sie auch hier schon wussten, dass Ende ist. Also, dass sie nicht mehr. Oder weißt du, wann sie das erfahren haben, dass sie gecancelt werden?
Ich glaube, sie haben es wirklich bei den Dreharbeiten ganz am Schluss erfahren und war für
das ja alle erstmal
nicht so absehbar, glaube ich.
Wow, das ist echt bitter.
Aber gut, die Serie stand ja schon mehrfach vor dem Aus. Insofern können wir froh sein über alles, was wir bis dahin bekommen haben. Und ich bin eigentlich gar nicht so traurig, dass es nicht bis ad nauseam weiterging. So ein offenes Ende lässt ja auch immer viel Platz für Fantasien, weil ich will auch gar nicht vorgreifen jetzt insofern.
Ja.
Sprechen wir vielleicht noch
drüber. Zwei bis drei Folgen.
Ja, Meeresfakten habe ich ein bisschen was Lustiges rausgesucht.
Passend zur Kuba-Krise.
Passend zur Kuba-Krise, naja. Da in letzter Zeit immer so viele negative News sind, die einfach mit der Welt und der Situation und mit der Klimaerwärmung zu tun haben. Und zwar erinnert ihr euch noch an diese Darth Vader-Krabbe, die sie durch Zufall gefunden haben? Mhm. Ja, jetzt gibt's, die bekommt jetzt Gesellschaft, weil die University of Hawaii in Manoa hat eine Pressemitteilung rausgegeben im September 2025 und die haben eine neue Tiefsee-Korallenspezies entdeckt, die sie auch nach einem Star Wars-Charakter benannt haben und die heißt Iridogoria Chewbacca. Also die haben sie nach Chewbacca benannt.
Okay, die ist pelzig, oder?
Ja, die sieht aus wie ein riesengroßes Haarbüschel, was so hell leuchtet. Also das ist auch eine Tiefseekoralle, also wirklich in sehr tiefen Gewässern. Also man hat sie sogar im Marianengraben gefunden. Und da ist ja kein Licht. Also die leuchtet ja nur, wenn sie angestrahlt wird. Und die sieht wirklich aus wie ein riesengroßes Haarbüschel, was da so im Wasser sich hin und her bewegt. Und die besteht halt aus so langen, flexiblen Zweigen mit so einer hell leuchtenden Oberfläche und wurde zuerst in den Gewässern von Molokai entdeckt und 2006 und dann 2016 nochmal Marianengraben. Und in den Gewässern vor Hawaii war sie 4 Fuß groß, also das sind 122 Zentimeter und Marianengraben 20 Inches, also 51 Zentimeter. Und diese Äste können bis zu 38 Zentimeter lang werden. Und auf diesen Ästen sitzen halt diese kleinen Tierchen, diese Polypen, die dann diese kleine Kolonie dann bilden. Und sonst hat man ja immer Korallen in den Korallenriffen, dass sie wirklich ja so feste Kolonien sind, dass man ganz viele nebeneinander hat. Aber diese Büschel, das sind mehr so Einzelgänger, also diese einzelnen Kolonien, die sind eher am Meeresboden verstreut und da auch sehr selten zu finden, also einzeln zu finden. Trifft ja auch auf die Wookies in Star Wars zu, die gibt es ja auch nicht so viele.
Süß.
Ja, süß. Fand ich echt süß. Und ich würde sagen, damit tauchen wir auch wieder auf. Wenn ihr noch lustige Meeresfakten habt, wenn noch irgendwas nach einem Film benannt wird, ein Meerestier, könnt ihr uns das gerne schicken. Oder auch, wenn ihr noch Bemerkungen habt zu den Folgen oder auch Folgenbewertungen, dann schickt die uns einfach entweder über die Kommentarfunktion auf der Website, über Blue Sky oder Mastodon jeweils unter @darwinpod oder ganz einfach per E-Mail unter darwinpod@web.de. Und dann, Frank, du bist ja unser Gast und da hast du ja natürlich auch das Privileg, noch ein Lied auf unsere Darwinpod-Playlist zu setzen, die ja auch sehr gewachsen ist in den letzten 3 Jahren.
Oh, ich muss die mal wieder, fällt mir da ein, ich muss die mal wieder, die Playlisten an sich mal wieder fortsetzen. Dass das da auch alles archiviert ist, ja.
Ja, da nehme ich doch direkt auch das Cover von dem aktuellen Titellied. Das hat mal einer auf 8-Bit-Videospielversion getrimmt und tierisch Beat noch dahinter gelegt. Das macht ordentlich wach. Kann ich empfehlen.
Oh ja, bitte.
Das ist gut. Ja. Das passt auch in die wilde Mischung voll mit rein. Das ist sehr gut. Also, Frank, es hat wie immer Spaß gemacht mit dir. Schön, dass du auch in dieser Staffel mit dabei warst. Wir haben uns sehr gefreut. Und und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Anhören. Und ein paar Folgen haben wir ja noch, bis wir mit Staffel 3 durch sind. Und bis dahin verabschieden wir uns heute und sagen Tschüss und Bye-bye.
Tschüss.
Ciao.